RD.
Ein Mann filmt das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde in seiner Stadt Minneapolis. Eine Frau wird von einem Mitarbeiter in Kampfausrüstung geschubst, mit Pfefferspray eingenebelt. Der Mann eilt zur Hilfe, wird selbst zum Ziel der Einsatzkräfte, wird zu Boden gebracht und Sekunden später erschossen.
Die Heimatschutzministerin behauptet wenig später, der Mann habe die Einsatzkräfte angegriffen. Aber längst kann jeder und jede auf Social Media sehen, was wirklich passiert ist. Und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat keinen Zweifel mehr. Es ging den Behörden gar nie um illegale Migranten.
We want calm and peace and normalcy back to our lives. They want chaos. We cannot and we will not give them what they want by meeting violence with violence.
Wir wollen Frieden, sie wollen Chaos, das werden wir ihnen nicht geben. Und in der Tat scheint Minnesota vorerst gewonnen zu haben. Der Präsident persönlich hat den Einsatzleiter zurückbeordert und einen Abzug der Kräfte angekündigt.
In Minnesota könnte der brutale Einsatz der sogenannten ICE-Kräfte also vorüber sein. Aber wird sich am Grundprinzip etwas ändern? Was ist das überhaupt für eine Truppe und wieso greifen sie Menschen einfach von der Straße auf? Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren genauso lange auch schon über aktuelle Themen. Und das Gleiche machen wir auch hier bei 7 Tage wach. Und dazu lesen, hören, gucken wir alles, was wir zu den Themen in die Finger bekommen.
Denn wir sind beide gern gut informiert, nur halt selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob das Recht auf Teilzeitarbeit eigentlich genau so bleiben sollte, wie es ist. Denn die Quote derer, die in Teilzeit arbeiten, ist im letzten Monat auf den Höchststand von 40% geklettert.
Dafür sind so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Und die Gesamtarbeitszeit ist auch auf einem Höchststand. Warum also überhaupt ran an die Teilzeit, wie es der Bundeskanzler möchte? Auch das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gefällt er vielleicht auch euren Freunden oder Verwandten. Wir würden uns freuen, wenn ihr es mal ausprobiert und uns weiterempfehlt. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Es war der zweite kaltblütig erschossene Demonstrant in Minneapolis im Zusammenhang mit der Jagd auf illegale Einwanderer in den USA. Nach Renee Good, die Anfang des Jahres im Auto erschossen wurde, ist am letzten Wochenende auch der Krankenpfleger Alex Pretty wehrlos am Boden liegend mit mehreren Schüssen umgebracht worden.
Beide von Mitarbeitern der Abschiebebehörden ICE und CBP, also Immigration and Customs Enforcement und Customs and Border Patrol. Von Präsident Trump entsandte Männer von Bundesbehörden, die in Minneapolis, Minnesota, im Norden der USA Einwanderer ohne Aufenthaltsstatus finden sollen.
Und die Mitarbeiter werden dabei oft gestört von Demonstranten mit Trillerpfeifen, die ihre Mitbürger warnen, dass die Kräfte in der Gegend sind. Diese Kräfte setzen dann Tränengas ein, Pfefferspray, gehen äußerst brutal gegen diese Demonstrierenden vor. Oh ja, und die wiederum filmen die Einsätze, brüllen und versuchen eben diese Einsatzkräfte zu blockieren.
In den Videos von der jüngsten Tat ist eindeutig zu sehen, wie der Demonstrant Alex Pretty zum Boden geht, mehrere Einsatzkräfte ihn runterdrücken, wie ihm die Waffe, die er legalerweise am Gürtel bei sich trug, abgenommen wird und dann ein weiterer Mitarbeiter eine Waffe auf ihn richtet und schießt.
Und obwohl aus mehreren Kameraaufnahmen und mehreren Winkeln eindeutig erkennbar ist, dass Pretty nur einer Frau helfen wollte, nicht aggressiv war, keine Gefahr dargestellt hat, stellt sich die Chefin der Behörde, Heimatschutzministerin Kristi Noem, vor die Kameras und versucht, die Geschichte zu verdrehen.
Ein Mann näherte sich US-Grenzbeamten mit einer halbautomatischen Pistole. Als die Beamten ihn entwaffnen wollten, wurde er aggressiv. Aus Angst um sein Leben und das seiner Kollegen schoss der Agent aus Notwehr.
Der Demonstrant Alex Pretty wird in Kristi Noems Statement zum Angreifer und die Einsatzkräfte zu Opfern, die aus Notwehr handeln. Und das, obwohl jeder und jede sehen kann, dass diese Version nicht stimmt. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, wird entsprechend deutlich in seinem Statement nach der Tat.
Thank God. Thank God.
Gott sei Dank gibt es Videos. Das Heimatschutzministerium will uns erzählen, diese sogenannten Helden hätten ein ganzes Bataillon abwehren müssen. Nichts als Schwachsinn und Lügen.
It is nonsense and it's lies.
Auch die Ex-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama haben sich mit Statements zu Wort gemeldet. Clinton sagt, die Zuständigen haben immer wieder gelogen und die Menschen aufgefordert, nicht zu glauben, was sie mit eigenen Augen ja gesehen haben. Obama sagt, der Präsident, also Trump, wolle offenbar absichtlich eskalieren und alle Amerikaner sollten sich jetzt inspirieren lassen von den friedlichen Protesten in Minneapolis.
Und das, obwohl Ex-Präsidenten sich selten in aktuelle Affären einmischen. Die politischen Lügen von Trump sind ja inzwischen zur Gewohnheit geworden, aber diese offensichtlichen Lügen seiner Ministerin, seiner Mitarbeiter, denen sich sogar zahlreiche Kommentatoren des rechten Nachrichtensenders Fox angeschlossen haben, die sind eine neue Dimension.
Mittlerweile gibt es einstweilige Verfügungen gegen den Einsatz und die Einsatzkräfte sind angewiesen, nicht mehr mit Demonstranten zu interagieren, sondern nur noch Migranten ins Visier zu nehmen, die schon mal in Haft waren. Also ist das jetzt ein Wendepunkt, der da erreicht ist in den USA in vielerlei Hinsicht? Und was ist das überhaupt für eine Truppe, diese Einwanderungsbehörden, dass die da jetzt so freidrehen? Darüber sprechen wir jetzt. Mittlerweile hat Trump also versucht zu deeskalieren in Minneapolis. Er hat mit dem Gouverneur, mit Tim Walz telefoniert, übrigens sein Gegner ja im Präsidentschaftswahlkampf gewesen, demokratischer Vizekandidat von Kamala Harris. Er hat den Einsatzleiter abgezogen und hat offenbar ja in Aussicht gestellt, dass der gesamte Einsatz da in Minneapolis zurückgefahren wird, oder?
Ja, man muss schon sagen, Instinkt hat er schon irgendwie. Ne? Und da ist es ihm dann aber offensichtlich auch völlig egal, wenn seine sehr loyalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da für ihn lügen und versuchen, die Geschichte irgendwie zu drehen, um Schaden vom Einsatz abzuwenden. Der Einsatzleiter Greg Bovino, ein ziemlicher Hardliner, also auch markiges Gesicht, den er erst hingeschickt hat, den hat er im Handumdrehen einfach geopfert jetzt. Und dabei hat er erst noch die Trump-Masche versucht und in der Pressekonferenz gesagt, wenn linke Politiker und Journalisten die Menschen gegen uns aufhetzen, dann passiert sowas eben.
When politicians, community leaders and some journalists engage in that heated rhetoric.
Wenn Politiker und Journalisten hitzige Rhetorik bemühen, die Einsatzkräfte schlecht machen, sie Gestapo nennen oder von Entführungen sprechen, dann ist das eine Entscheidung, die sie treffen. Und Entscheidungen haben Konsequenzen. Ich denke, das haben wir gestern erlebt.
Dabei sah der ja wirklich aus wie ein Gestapo-Mann, ne? Also bei allem Respekt, so mit seinem Armeemantel und seiner strengen Undercut-Frisur, war ja auch der einzige Unmaskierte auf den Fotos von ICE.
Ne? Ja, super auffällig, ne? Aber der ist eben nun in Handumdrehen, wie gesagt, abgesetzt, war Trump offenbar in dem Moment zu heiß.
Also die Gemengelage jetzt von dieser Abschiebejagd, so muss man das ja eigentlich nennen, die in den USA vor sich geht, seit Trump wieder Präsident ist, die bleibt ja aber wirklich explosiv, ne? Weil du hast diese mittlerweile best ausgestattete Strafverfolgungsbehörde in der amerikanischen Geschichte. Also wenn man sich das mal genauer anguckt.
Du meinst die ganze Behörde, ne? Also Immigration and Customs Enforcement, ICE, über die viel geredet wird, und Customs and Border Patrol, die auch. Die gibt es ja eigentlich beide schon lange, ne? Aber die hat Trump jetzt richtig aufgebläht erst, mit Geld ausgestattet, mit Ressourcen ausgestattet. Ganz viel
mit
Rekrutierung und sowas.
Unendlich Ressourcen ausgestattet. Also diese ICE-Leute und CBP-Leute sind Teil vom Heimatschutzministerium, Homeland Security. Und dazu gehören aber noch weitere Kräfte, die eigentlich andere Sachen machen, die aber jetzt die ganze Zeit Amtshilfe leisten bei diesen Abschiebungen. Und ich habe den Generalstaatsanwalt in Minnesota, Keith Ellison heißt der, den habe ich gehört in einem Statement, was er gegeben hat nach dem Tod von Alex Pretty. Und da hat er gesagt, also das hatten sie noch nie, ne? Als Bundesstaat, Minnesota, dass sie sich gegen so eine Übermacht an Bundeseinheiten wehren müssen, die also von der Bundesregierung, ne, gegen den Willen des Bundesstaates dahin beordert werden.
There has never been a deployment.
Es gab noch nie einen Einsatz dieser Größe der Einwanderungsbehörden in der Geschichte der USA. Ja, es hat schon Zeiten gegeben mit vielen Abschiebungen, aber so ein großer Einsatz in einem einzigen Staat, das ist ein Novum.
Of ICE agents in one state in one period of time.
Also eine massive Operation ist das inzwischen. Ja. Die lokalen Behörden mussten da das erste Mal sogar überhaupt in der Geschichte einstweilige Verfügung einholen. Das musst du dir mal vorstellen, um überhaupt zum Tatort vorgelassen zu werden. Weil die Vermutung von denen ist, naja, die ICE-Leute, die könnten da Beweise vernichten. Hat das Gericht dann in 0, nix abgenickt, also bestätigt. Ne? Und das heißt ja, da herrscht null Vertrauen der Behörden, der Bundesstaaten in die Bundesbehörden selber.
Ja,
und das ist ja jetzt nicht der einzige Ort, an dem es Probleme gibt mit diesen ICE-Leuten. Die laufen ja seit einem knappen Jahr wirklich maskiert und bewaffnet durch die Straßen verschiedener Städte. Also die sind in Chicago, die sind in Portland, die sind in L.A., in Washington sowieso und machen da, wie gesagt, Jagd auf illegale Einwanderer. Anders kann man das nicht nennen.
Ja, man muss sagen, auf Leute, die nicht weiß sind. Ne? Also das ist ja Racial Profiling, was die machen. Die wissen das erstmal gar nicht, ob da jemand illegal eingewandert ist oder nicht, sondern die machen dort Razzien, wo sie vermuten, dass da viele sind, einfach wegen der Hautfarbe. Also in Fabriken, da hat es angefangen, Arbeitsstätten, dann Einsätze auf Parkplätzen vor Baumärkten und vor Supermärkten. Inzwischen haben sie auch die Erlaubnis, auch aus Schulen und Kirchen Leute rauszuholen. Und die gucken einfach, wer sieht so aus, also nach Latino in dem Fall, wer spricht Spanisch, dann halten die auf der Straße an oder wo auch immer.
Was ich gelesen habe, ist, dass die zum Auffinden der Leute Apps benutzen von Privatfirmen. Also keine Behördensoftware, sondern das ist kommerzielle, aber speziell auf diese Behörden zielende Software, Apps sind das. Die sammeln Userdaten aus dem Netz, wie sie zum Beispiel bei Werbefirmen einlaufen, ne? Wenn Leute im Netz surfen oder bestimmte Apps nutzen und so. Da sind Bewegungsprofile dabei, da sind Kaufgewohnheiten dabei und daraus sehen die dann, wo sich Leute aus einer bestimmten demografischen Gruppe aufhalten. Und nochmal, das sind keine behördlichen Programme, die jetzt von Institutionen da aufgesetzt wurden, sondern das sind Apps von privaten Herstellern, die das gezielt an ICE verkaufen.
Ja, weil also viele regionale und lokale Behörden die Daten gar nicht weitergeben. Ich habe bei On The Media Podcast und Radiosendung aus New York, was ich gerne höre, so einen Journalisten gehört, der hat recherchiert, dass diese ICE-Leute inzwischen auch Gesichtserkennung nutzen. Also die haben dafür auch Apps, die halten Leute an, halten denen das Telefon ins Gesicht und lassen sich von der App sagen, wer das ist und ob der legal hier ist oder nicht.
We've seen multiple videos on social media of ICE.
Wir haben zahlreiche Videos von ICE-Kräften, wie sie Leuten ihr Handy ins Gesicht halten. Die ICE-Leute glauben dem Ergebnis dieser Apps mehr als einer Geburtsurkunde.
And can override a birth certificate.
Also ist denen völlig egal, Geburtsurkunde hin oder her, wenn die App sagt, so du bist nicht von hier, dann war es das für die. Joseph Cox ist das, hat mehrere Artikel auch über die Technik hinter ICE geschrieben für das Tech-Medium 404 Media.
Also das deckt sich alles mit den Zahlen, die die Behörde rausgibt zu den Leuten, die sie aufsammeln. Mhm. Also dass die Einsatzkräfte da wirklich wahllos zugreifen, offenbar weil die meisten Inhaftierten haben überhaupt keine Vorstrafen. Das hat der Guardian durchgerechnet. Über 350.000 Abschiebungen sind es seit Trumps Amtseinführung. Knapp 70.000 sind aktuell in Haft. Vor Amtseinführung waren diejenigen ohne Vorstrafen die kleinste Gruppe. Jetzt ist es mit Abstand die größte Gruppe.
Das ist krass.
Weißt du, das heißt, ICE läuft durch die Stadt und kassiert wahllos Leute ein.
Und das, obwohl Trump ja immer wieder gesagt hat, er habe es auf Kriminelle abgesehen. Ne? Also the worst of the worst, hat er immer wieder gesagt. Und damit hat er ja auch Werbung gemacht im Wahlkampf und so. Ne? Und dann werden aber Leute aufgegriffen, die seit Jahren und Jahrzehnten im Land leben, die da arbeiten, Steuern zahlen, Familien haben, Nachbarn. Zuletzt sind ja sogar in Minnesota 5 Kinder inhaftiert worden.
Ja, dieses Bild, ne, von dem Jungen auf der Einfahrt vor seinem Haus, ne? Hast du auch gesehen, ne? Der war 5.
Ja.
5.
Also es ist überhaupt kein Wunder, dass in Minneapolis so viele Menschen dagegen demonstrieren, schon seit Tagen und Wochen. Über 50.000 waren das letztes Wochenende und das bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad teilweise. Also wirklich richtig kalt und die Leute gehen auf die Straße. Und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der hat das gelobt, was die Bürgerinnen und Bürger machen und hat die ermutigt, auch weiter zu filmen und angekündigt, dass sie alle Straftaten von ICE-Agenten mit diesen Videos verfolgen werden.
Minnesotans are witnessing. And we're creating a log of evidence for the future.
Die Menschen hier sind Zeuge und wir sammeln alle ihre Beweise für eine Strafverfolgung der verantwortlichen ICE-Kräfte. Ich rufe alle Amerikaner auf zu sehen, wie viel Anstand dieser Bundesstaat zeigt und wie grausam, unprofessionell und unmenschlich diese ICE-Leute vorgehen.
Und ich glaube, ganz im Ernst, da hat er sich am Ende noch einen Fluch gerade so verkniffen bei diesem offiziellen Statement.
Ich frage mich ja mal wieder, ehrlich gesagt, wann ist der Punkt erreicht, an dem die republikanischen Wähler oder auch die republikanische Partei da zu nennenswerten Teilen nicht mehr mitmachen?
Ja.
Weil ich meine, in dieser Amtszeit hat Trump die Kapitolstürmer begnadigt, der hat Justiz, Universitäten, Presse eingeschüchtert, mit Klagen überzogen, der hat Iran bombardiert, Nigeria, Venezuela beschossen, hat Grönland bedroht. Der hat ICE zu dieser maskierten Schlägertruppe ausgebaut, die durch die Straßen zieht und per Racial Profiling Menschen einkassiert. So, und dann lügen seine Leute, dass die Balken biegen und versuchen erstmal zwei erschossene, wirklich nachweislich unschuldige Menschen zu Tätern zu machen. Obwohl die Videos einwandfrei gezeigt haben, dass das einfach gelogen war. Also dahinter steht ja diese Republikanische Partei, die das alles am Ende auch immer noch deckt und backt. So. Ja, und also wieso haben die keinen Rückgrat?
Also es gibt ja welche, die sich kritisch äußern. Es sind allerdings auch immer wieder dieselben. Da ist ein Senator aus North Carolina, der fordert Kristi Noems Rücktritt, also die Chefin vom Heimatschutzministerium. Der Gouverneur von Vermont, Phil Scott, auch Republikaner, ist sehr deutlich und sagt, dieser Eiseinsatz ist im besten Fall ein kompletter Fehlschlag. Eine Senatorin aus Alaska kritisiert auch das Auftreten von ICE. Sogar Ted Cruz, der eigentlich ja wirklich Trump-Vertrauter ist, hat in seinem Podcast diese ganze Rhetorik der Regierung kritisiert.
Ja, wow, die Rhetorik kritisiert er.
Ja,
das Prinzip nicht.
Ja, aber in der amerikanischen Bevölkerung ist ICE inzwischen sehr umstritten. Also das muss man schon sagen, das geben Statistiken auch deutlich wieder. Die Hälfte der Amerikaner sagt, die machen unsere Städte weniger sicher. Unter den Demokraten und unabhängigen Wählern sind es fast alle, beziehungsweise zwei Drittel.
Ja, aber unter den Republikanern, wenn du guckst, ist es nur jeder Fünfte.
Ja.
Und solange das so ist, hat Trump und hat doch auch diese Regierung ihr Camp auf ihrer Seite. Selbst nach diesen offensichtlichen Lügen, selbst nach zwei unschuldigen Toten. Also ich finde es wirklich unglaublich, was diese Wähler alles verzeihen und was die republikanischen Politiker in der Mehrheit mitmachen. Das ist doch, also
die Loyalität ist zu Trump, die steht offenbar so dermaßen nach wie vor, so dermaßen über allem anderen, dass die Republikaner riskieren, sich da in Lügen zu verstricken. Für ihn. Also und dann aber gibt Trump klein bei und lässt sie einfach im Regen stehen teilweise. Also in der Tagesschau haben sie einen Demonstranten gefragt, was er davon hält. Und der hat gesagt, er glaubt überhaupt gar kein Wort mehr, was die Regierung sagt. Die rudern nur deswegen zurück, weil es so viele Videos gibt. Sonst würden die einfach bei ihrer Lüge bleiben.
Ja, auch mal abgesehen davon, dass Trump jetzt in Minneapolis deeskalieren will, das gesamte Prinzip wird dabei ja nicht in Frage gestellt. Mhm. Also die Abschiebungen sollen ja weitergehen und die ICE-Leute sollen ja jetzt auch eingesetzt werden beim Super Bowl, ne?
Ja.
Also dem Endspiel im American Football, der größten Sportveranstaltung der Welt sozusagen, weil da auftritt ein Superstar der Latin Music, nämlich Bad Bunny. Und da gehen die Behörden davon aus, dass sie da im Umfeld dieses Super Bowls sehr viele Leute finden, die den Abschiebekriterien erstmal entsprechen.
Das ist so zynisch. Fußball-Weltmeisterschaft ist ja auch noch, ne? Im Sommer. Also wenn die Behörden nicht wirklich grundlegend jetzt was ändern, dann wird es noch genug Gelegenheiten geben, dass es wieder irgendwo total eskaliert. Während wir hier versuchen rauszufinden, wie die Leute hinter ICE ticken, beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2 und SWR mit der Frage, wie wir ticken, also wir alle als Menschen.
Warum neigen wir manchmal dazu, die eigenen Leistungen klein zu reden? Oder warum werden wir eifersüchtig? Warum streiten wir uns immer und immer wieder über dieselben Dinge? Das sind so Fragen, denen dieser Podcast nachgeht. Wie wir ticken. Mit aktuellen Erkenntnissen aus der Psychologie, also wissenschaftlich fundiert, aber dabei nah dran am Leben.
Unter anderem erfahrt ihr dabei auch, wie ihr Wut produktiv nutzen könnt und sich Intelligenz fördern lässt. Also unser Podcast-Tipp, wie wir ticken, heißt der, kommt jeden Mittwoch mit einer neuen Folge in die ARD-Audiothek. Jetzt hat der Kanzler ja übrigens schon wieder was gesagt, was mit Arbeiten, ne?
Hör auf. Was ist das denn mit ihm, oder? Also erst die Geschichte, dass wir alle zu viel krank sind, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und deswegen lauter Geld flöten geht und jetzt heißt es auf einmal, wir machen zu viel Teilzeit.
Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Hör mal den Applaus dazu.
Ja, ja. Also er hat das ja so ähnlich auch schon vor Monaten gesagt, aber das hat er jetzt vor 2 Wochen gesagt bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer. Also diese Work-Life-Balance, das ist mein Gefühl, ist seit Beginn der Kanzlerschaft Merz Endgegner. Das ist,
ja, da kriegt er irgendwie Pickel von. Ja.
Ja, aber ich meine, richtig Thema geworden ist es dann in dieser Woche, weil die Union ja jetzt einen konkreten Vorstoß gemacht hat, ne? Und also an die Teilzeit eben rein will.
Naja, also Teile der Union, der sogenannte Wirtschaftsflügel hat das eingebracht mit dem Papier, aber Alexander Dobrindt hat schon gesagt, er sieht da jetzt überhaupt gar keine Gründe für, da irgendwas zu ändern. Und Carsten Lindemann auch nicht, ne? Generalsekretär CDU.
Ja, aber der Wirtschaftsflügel eben schon. Und auch Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat das diese Woche in der Bundespressekonferenz nochmal gesagt, dass sie da ein Missverhältnis sieht zwischen dem, was möglich wäre und dem, was die Leute tatsächlich arbeiten. Hier, das hat sie gesagt auf eine Nachfrage von Kollegen Thilo Jung von Jung und Naiv.
Wir haben aber zu viel ungenutztes Erwerbspotenzial. Und das macht den Unterschied. Also zwischen der Grundgesamtheit derer Personen, die arbeiten könnten, haben wir eben nicht alle in Vollzeit.
Und da will sie ran. Auch wenn Lindemann und Dobrindt sagen, brauchen wir gar nicht.
Ich meine, was ja klar ist, die Vollzeit arbeiten, die arbeiten ja total viel, ne? Also da gibt es sogar viele, die drüber sind, über die 40 Stunden.
Ja, ja. Also insgesamt ist das Arbeitsvolumen, also die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, die sind auf dem höchsten Niveau seit der Wende, wenn du dir die Zahlen anguckst beim Statistischen Bundesamt. Also die Deutschen arbeiten insgesamt viel, kann man sagen. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, was ist das jetzt mit dieser Teilzeit,
naja,
wo man da unbedingt dran muss?
Wenn du guckst, die Zahl der Erwerbstätigen selber, also wer alles arbeitet, ist ja auch gestiegen und ist auch auf dem höchsten Stand seit immer. Und ich meine, daraus wird dann die Stunden pro Kopf, die sind eben über die Jahrzehnte immer weiter gesunken. Und das ist dieses, ich glaube, das ist dieses ungenutzte Potenzial, von dem Katharina Reiche gesprochen hatte. Also darüber nachzudenken, das finde ich jetzt erstmal nicht so wild.
Ja, darüber nachzudenken, okay, aber warum muss das denn immer mit diesem vorwurfsvollen Ton sein? Also das finde ich wirklich ärgerlich, oder? Weißt du, das ist die gleiche Herangehensweise wieder wie bei den Krankschreibungen. Erstmal pauschal die Teilzeitarbeiten in den Blick nehmen, mit so einem vorwurfsvollen Unterton.
Also, wie ist das jetzt? Also aktuell ist es ja so, dass Teilzeit unbegründet möglich ist, ne? Also wenn keine betrieblichen Gründe jetzt irgendwie dagegen sprechen, dann kann dir das keiner verbieten, ab einer bestimmten Betriebsgröße jedenfalls, also in Teilzeit zu arbeiten. So. Und das Einzige, was der Wirtschaftsflügel ja ändern möchte, ist doch, dass du jetzt halt eine Begründung brauchst, wenn du in Teilzeit gehen willst.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Eltern, die jüngere Kinder haben und vielleicht auch mehrere davon, ohne Teilzeit überhaupt irgendwas auf die Reihe kriegen sollen. Ja. Weil es ist ja inzwischen so, dass beide arbeiten. Es müssen ja auch beide arbeiten bei den Mietpreisen und so. Mhm. Und da macht man dann vielleicht eine Kombination aus Homeoffice und abends oder am Wochenende arbeitet was nach oder so. Aber was ist denn, wenn du weder von zu Hause arbeiten kannst, noch Teilzeit machen? Dann sind deine Kinder doch von spätestens 8 bis mindestens 16 Uhr in Betreuung. Mhm. Inklusive Bringen und Holen musst du dann damit rechnen, dass die Kinder 9 Stunden am Tag in irgendeiner Einrichtung hängen. Und also das hat kein Politiker, keine Politikerin in seiner Kindheit je erlebt, von denen, die jetzt am Ruder sind. Zumindest niemand aus Westdeutschland. Da ist keiner morgens um 7.30 Uhr in der Kita gegangen und wurde 16.30 Uhr wieder abgeholt.
Ja, also da muss man jetzt aber auch fair sein, weil darum geht es diesen Wirtschaftsflügel und dem Kanzler ja auch nicht, sondern um das, was die jetzt so ein bisschen platt die Lifestyle-Teilzeit nennen. Aber ich meine, was dahinter steht, ist ja, wenn du halt ohne diese triftigen Gründe wie eben Kinder oder Eltern pflegen, also dass du dann nicht eine volle Stelle machst, obwohl du eigentlich zeitlich könntest, weil du vielleicht gar keine Kinder hast.
Ja, genau. Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit haben die vom Wirtschaftsflügel draufgeschrieben, auf das Papier. Ich finde, da merkst du schon, wo die Reise hingeht. Das ist so echt ein politischer Kampfbegriff, Lifestyle-Teilzeit. Also ja. Das unterstellt ja, dass das irgendwelche Hallodris sind, die sowas machen, die nur das Nötigste arbeiten und ansonsten faul sind und auf der Couch liegen.
Ja, aber ich meine, wenn man das jetzt mal beiseite lässt, die Parteipolitik und diese ätzende Polemik, also der Einwand von der Kassenärztlichen Vereinigung dazu zum Beispiel, der ist doch korrekt. Wer Teilzeit arbeitet nämlich, der genießt wie jemand, der Vollzeit arbeitet, die gleiche Absicherung der Krankenkasse, der Pflegekasse, aber zahlt halt weniger ein. Und das mal anzumerken, ich finde, das ist eben auch in Ordnung und dann nachzufragen, ab wann wird es denn hier eigentlich jetzt ungerecht?
Aber diese Absicherung genießen auch Menschen, die arbeitslos sind. Auch Rentnerinnen, die Hausfrauen waren und kaum Lohnarbeit gemacht haben, weil die nämlich zu Hause komplett den Laden geschmissen haben. Und diese Absicherung bekommen auch Kinder ab Geburt bis zum Ende der Ausbildung. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt sich Solidarsystem. Ja. Das heißt, wer kann, der zahlt. Wer weniger kann, der zahlt weniger. Und wer gar nicht kann, der kriegt halt erstmal was.
Ja, auf der anderen Seite, wenn alle mitmachen, dann ist es für jeden Einzelnen auch nicht so teuer, weißt du? Aber wenn manche eben nicht mitmachen, weil passt gerade nicht, dann darf man auch fragen, wann wird es denn mal wieder passen? Also zuletzt ist die Teilzeitquote auf 40% gestiegen. Das ist schon echt nicht wenig.
Ja, das setzt aber alles voraus, dass die, die in Teilzeit arbeiten, das machen, weil sie keinen Bock haben, mehr zu arbeiten, ne? Aber weißt du, warum die Leute in Teilzeit arbeiten?
Naja, es sind halt sehr unterschiedliche Gründe. Also viele werden wirklich wegen Familie weniger arbeiten können und wollen. Manche schaffen den Beruf vielleicht auch nicht über 40 Stunden, gerade in manchen Berufen, die körperlich anstrengend sind oder psychisch. Also es sind ja unterschiedliche Gründe, wie gesagt, die da angeführt werden.
Ja, und man weiß es gar nicht, warum.
weil du musst ja nirgendwo Gründe angeben. Weißt du? Das heißt, diese Lifestyle-Nummer ist eine reine Behauptung. Das ist eine reine Unterstellung. Es gibt überhaupt gar keine Zahlen dafür von niemandem. Weil wenn du dir mal anguckst, wo vergleichsweise viel Teilzeit genommen wird, dann sind das die Branchen Gesundheit und Sozialwesen sowie Erziehung und Unterricht. Hm. Und jetzt lass mal kurz überlegen, wer in diesen Branchen Gesundheit und Sozialwesen, Erziehung und Unterricht, wer arbeitet? Ach ja, Frauen arbeiten dort besonders viel. Und bei wem landet auch im 21. Jahrhundert vor allem die Care-Arbeit, ja, so, wenn Kinder weiß, kommen, wenn Eltern gepflegt werden müssen?
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ich weiß ja, was du meinst.
So, das heißt, es ist ja davon auszugehen, wie gesagt, genaue Zahlen kennt niemand, auch Frau Reiche nicht. Es ist aber davon auszugehen, wenn man sich das anguckt, dass in den meisten Fällen die Teilzeit sowieso einen guten Grund hat. Und dann bleibt davon überhaupt nichts übrig als Polemik.
Ja. Okay, jetzt wurde ich wieder eingekriegt, dass also dieses Misstrauen der Regierung den Arbeitnehmern gegenüber, ja, es fällt schon ein bisschen auf jetzt. Aber eins noch, warum es schon wichtig ist, über Arbeitsverteilung nachzudenken, weil die Babyboomer, die sind ja bald raus aus der Arbeit, also die Generation. Und die sind echt viel in Vollzeit vergleichsweise. Und danach kommen nur noch kleinere Generationen und da sind jetzt immer mehr in Teilzeit. Also es wird schon eine Herausforderung, diese ja, verlorene Arbeitskraft zu ersetzen irgendwie.
Ja, natürlich. Aber ich finde, in einem freien Land, wie viel und was du arbeitest, das muss doch am Ende deine eigene Entscheidung bleiben. Hier aus der Tagesschau, da habe ich was gehört, finde ich, das war das beste Statement zu dem Thema überhaupt. Das kam von Enzo Weber, der ist Ökonom am Institut für Arbeitsmarktforschung.
Politik hat nicht die Aufgabe, den Menschen Ansagen zu machen, wie lange sie arbeiten sollen, sondern Politik muss Rahmenbedingungen gestalten, Anreize verbessern, Unterstützung bereitstellen. Und auf dieser Basis sollen Menschen dann ohne Hürden im Weg ihre Wahl selbstbestimmt treffen.
Ja, gut. Hauptsache, die entscheiden sich überhaupt für Arbeit, wa?
Was war sonst noch?
Na, Nordseegipfel war. Mit Dänemark, Niederlande, 6 weitere Nordseestaaten zu Gast in Hamburg wegen Energieversorgung.
Ach so, ja, ja. Die Sache mit den Windrädern, ne? Darüber willst du reden.
Ja, ich weiß, wir haben schon viel über die USA gesprochen heute, aber das Beste, was ich jemals zu Windrädern gehört habe, das ist ein Statement von Trump.
Ja, nein.
Pass auf.
Ja, nein.
There are windmills all over the place and they are losers.
Windräder sind Loser.
Ja, absolute, absolute Verlierer, diese Windräder. Hat auch noch dazu gesagt, $1,000 Verlust pro Umdrehung fahren die ein.
Ja, ja, ich weiß. Dann ist es auch besser, wenn die stillstehen, ne? Ist billiger. Mhm. So, aber also warum über Nordseegipfel und diese Loser-Windräder reden?
Weil auch der Bundeskanzler Friedrich Merz ja kein Freund ist von Windrädern und bei der Pressekonferenz zum Nordseegipfel in Hamburg auch was Interessantes gesagt hat dazu.
Wir haben auch hier eine Übergangstechnologie, die wird uns 10 Jahre, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre begleiten. Ich setze, und Sie wissen das, das hier haben wir im Koalitionsvertrag ja auch verabredet, darauf, dass Deutschland den ersten Fusionsreaktor der Welt ans Netz nimmt.
Ja. Also Nordseegipfel mit Windrädern und dann kommt der Fusionsreaktor. Kernfusion statt Windstrom. Und dann, wenn der Fusionsreaktor da ist nämlich, dann sollen diese ungeliebten Spargel nämlich alle wieder verschwinden.
Ja, habe ich auch schon gelesen. Aber es ist wirklich komplett Zukunftsmusik. Und mir ist in Erinnerung geblieben, dass die, wenn sie dann irgendwann kommen sollte, diese Kernfusionsenergie, dass die sehr wahrscheinlich deutlich teurer sein wird als Windenergie.
Ja. Ja, und die Windenergie soll ja jetzt noch billiger werden durch diesen Beschluss da beim Nordseegipfel, weil wenn jetzt 3 Länder zusammen den Ausbau finanzieren, dann soll das alles effizienter werden. Man steht sich nicht gegenseitig im Wind rum mit den Windrädern. So ist das nämlich derzeit, dass man da irgendwie eine Windverschattung hat und sowas. Und ich frage mich dabei, warum eigentlich dieses Gerede von Übergangstechnologie, wenn doch gerade sonnenklar ist, die Windkraft ist die weltweit günstigste Energieform, auch laut einer Studie von der Organisation für erneuerbare Energie aus dem Sommer. Und wenn man das weiter ausbaut, dann wird es ja noch günstiger.
Ja. Machen sie ja jetzt auch mit dem Gipfel. Und wenn dann irgendwann mal Kernfusion dazukommt, warum nicht? Also man braucht ja jede Menge neue Energien. Ja. Ich fand ehrlich gesagt einen anderen Aspekt noch spannender bei dem Gipfel, weil die dänische Ministerpräsidentin war ja da, ne? Mette Frederiksen. Ja. Und die hat gesagt, man muss sich mit der Energieversorgung in der EU unabhängig machen von anderen Ländern. Und das war ja sonnenklar, wer da gemeint ist.
Ja,
ne?
Also die Heimat des großen Windradhassers. Ja, NATO war auch erstmals mit dabei bei diesem Nordseegipfel, wenn man sich jetzt besser gegen Sabotage in der Nordsee auch schützen will.
Ja, und das ist doch auch das Interessante. Selbst bei so einem eher langweiligen Termin in Hamburg über Windräder, da merkst du irgendwo so eine Anspannung, ne? So eine internationale Nervosität. Da geht es um Russlands Sabotage, da geht es um Souveränität in der Energiepolitik, da geht es um Verteidigung. So.
Ja,
eigentlich soll es nur um Windräder gehen.
Deswegen wollte ich über diesen Nordsee-Gipfel reden.
Nein, du wolltest einfach nur diesen Loser-Gag mit Trump machen. Deswegen wolltest du darüber reden. So, was war sonst noch?
Kanye West hat einen Move gemacht wie Xavier Naidoo. Hast du mitgekriegt?
Ja, nee. Kanye West, Rapper. Der nennt sich doch Jesus inzwischen. Oder Jesus.
Nee, das war ein Album von ihm, der nennt sich nur noch Je. Seit einiger Zeit. Aber hier, wie bei Xavier, haben wir ja neulich drüber gesprochen, ob das jetzt glaubwürdig ist mit diesem Comeback von Xavier Naidoo.
Ja, naja, Xavier Naidoo, der hat jetzt übrigens auch in Berlin gespielt, ne? Hat sich entschuldigt damals für sein Abdriften in die Schwurbler-Szene, bevor diese Tour losging und dass er jetzt alles bereut und er einfach wieder nur Musik machen wollte und so. Da hast du ja damals schon gesagt, da muss noch ein bisschen mehr kommen als ein kleines Sorry. Video.
Ja.
Und Kanye West jetzt, der erfüllt jetzt deine Ansprüche, oder?
Naja, der hat eine ganze Seite im Wall Street Journal geschaltet, wo er sich entschuldigt, dass er Antisemitismus verbreitet hat und Nazi-Slogans und Hakenkreuz-T-Shirts verkauft hat als Merch und so. Und,
echt, hat der Hakenkreuz-T-Shirts verkauft?
Ja.
Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich bin ehrlich gesagt irgendwann bei dem ausgestiegen, als der da irgendwie seine eigene Gemeinde gegründet hat und als Preacher aufgetreten ist und so. Da dachte ich, okay, jetzt weiß ich nicht.
Ja, also der hat ja vor 4 Jahren schon seinen Sponsorvertrag verloren mit Adidas wegen klar antisemitischer Äußerungen, dann wollten die nichts mehr mit ihm zu tun haben. Dann wurde es eigentlich aber von da auch immer schlimmer. Er hat sich bei einem Trump-Dinner mit einem ausgesprochenen Rassisten und Rechtsextremisten gezeigt, hat als Logo für seine Sunday Services, die Sonntagspredigten, das SS-Logo adaptiert, hat bei diesem rechten Verschwörungspodcaster Alex Jones den Holocaust geleugnet, Adolf Hitler gelobt. Und
jetzt hat er sich für all das entschuldigt, oder was? Im Wall Street Journal.
Ja. Per Anzeige. Das ist Teil der Debatte jetzt, ob das glaubwürdig ist oder nicht, weil da über das Wall Street Journal, da erreicht man jetzt nicht die Fans unbedingt, sondern da erreichst du die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten könnten.
Genau.
Und es seit Jahren ja nicht mehr tun. Also die Unternehmen, die Marken, die Musikfirmen, das geht quasi
und
an die.
Und die sollen ihn jetzt wieder in ihre Mitte aufnehmen sozusagen, oder? Was hat er gesagt?
Dass es ihm leid tut, hat er gesagt, was er angerichtet hat. Dass er eine bipolare Störung hat, schon seit Ewigkeiten, die aber nie richtig angegangen ist. Und dass er sich jetzt aber wirklich in Therapie begeben hat und alles bereut. Also, und dass er sich in seiner manischen Phase, das fand ich ganz interessant, das zerstörerischste Symbol gesucht hat, was er kannte. Und das war eben das Hakenkreuz.
Mhm. Okay, ja. Und? Nimmst du es ihm ab?
Weiß nicht, ich muss da an unsere Debatte denken. Der hat ja jetzt immerhin gesagt, ich werde mich ändern, ich mache Therapie, ich übernehme die Verantwortung für das, was ich getan habe, aber...
Also wie gesagt, ich finde eine zweite Chance, oder? Also hat man schon verdient. Der ist ja auch eine absolute Ausnahmefigur gewesen im Hip-Hop. Also super innovativ, hat teilweise völlig verrückte, kaputte Sounds und Beats gehabt und so eine Art zu rappen, das hat ja keiner gemacht so. Und war aber damit unfassbar erfolgreich. Also der war ja auch nicht Nische, sondern absoluter Mainstream und
ja.
So.
Ja, das stimmt, den hab ja sogar ich gehört.
Und ich weiß, es ist jetzt natürlich so aus der Ferne, aber man kann sich schon gut vorstellen, dass so eine bipolare Störung, wenn das stimmt, so in den manischen Phasen zu einer herausragenden Kreativität führen kann, weißt du?
Hm.
Und das feiern wir dann alle ab, was da rauskommt. Und muss man dann nicht irgendwie auch akzeptieren oder zumindest nachvollziehen können, dass es dazu dann auch eben eine dunkle Seite gibt, die dann eben sozial auffällig ist oder so? Oder dass man ihn ja damit auch nicht alleine lassen kann? Ne? Zumal, wenn er das jetzt auch selber erkannt hat und sich jetzt ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, das ist doch erstmal was Positives.
Also ich bin beeindruckt. So besonnen, Herr Schröder. Wirklich alle Achtung.
Naja. Also was der jetzt wieder für Musik macht, ist mir persönlich egal. Aber ich finde es interessant, wie man mit den Heldinnen und Helden umgeht, wenn sie dann Mist bauen.
Was ist das denn?
Das, mein Lieber, ist ein Igel.
Ein Igel? Warum hören wir jetzt einen Igel? Der ist doch gar nicht am Start um diese Jahreszeit.
Nein, der macht Teilzeit. Er macht Winterschlaf. Er macht Winterschlaf.
Mann. Oh Mann.
Ich meine,
Teilzeit-Igel.
Willst du jetzt ihn schämen dafür, dass er sagt, komm, im Winter weniger, im Sommer mehr? Es ist ja wohl freie Wahl des Igels, dass er eben nur das halbe Jahr arbeitet. Dafür arbeitet er das andere halbe Jahr.
Aber warte mal, das hinkt. Der Igel hinkt, weil der besetzt nämlich keine Stelle dabei, keine volle, weißt du? Und der wird auch nicht querfinanziert vom Rest der Bevölkerung.
Nein, er hat nur überhaupt gar keinen Support, hat er. Nix. Daran erkennt man auch, dass das eine ganz persönliche Entscheidung ist, die jeder und jede für sich trifft.
Na gut, jetzt sehe ich es auch ein.
Siehst du? Man muss sich einfach mal von der Tierwelt inspirieren lassen. Und dann wird es alles leichter.
Tschüss.
Tschüss.
Auch gerne.
Ey. So ein Igel, ja, im Winter, ne? Im Sommer stelle ich es mir aber auch anstrengend vor, muss ich sagen.
Ein Blätterhaufen, das ist doch geil.
Das mitbekommen mit diesem Ding in Guben im Krankenhaus, mit der Geburt?
Nee. Wieso?
Das war in Brandenburg, war das echt eine total große Meldung, weil das war die erste Geburt in diesem Krankenhaus in Guben seit 25 Jahren. Jetzt, letzte Woche.
Das?
Ja, aber auch völlig ungeplant.
So wenig Leute?
Die haben da in Guben seit Ewigkeiten, das ist ja relativ nah an der polnischen Grenze in Brandenburg, und die haben da seit Ewigkeiten gar keine Geburtsstation mehr. Also es ist ein relativ dünn besiedeltes Gebiet und so, und in diesem Krankenhaus gibt es keine Geburtsstation.
Okay.
Haben die nicht das Personal vor. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt war aber eine Schwangere an einem Punkt, dass sie merkte, ey, es geht jetzt echt los mit der Geburt. Und das war aber in diesen Tagen, als es so mega glatt war, weißt du?
Oh, okay.
Und dann haben die einen Rettungswagen gerufen. Und dieser Rettungswagen kam aber gar nicht aus dem Ort raus. Also es war so glatt, dass die das nicht beantworten konnten, zu dem nächsten Krankenhaus mit Geburtsstation zu fahren. Dann haben die Bundeswehr angefragt, haben irgendwie im Hubschrauber angefragt und alle haben gesagt, nein, keine Chance, wir können so schnell jetzt nicht kommen. Also sind sie nach Guben in dieses Krankenhaus, wo es eigentlich überhaupt keine Geburt mehr gab. Dann hatten die schon überhaupt Mühe, überhaupt dahin zu kommen. So, und diese Frau vom Rettungswagen da ins Krankenhaus zu
bringen,
weil das so glatt war. Und dann gab es in diesem Krankenhaus eine ausgebildete Kinderkrankenschwester. Mhm. Aber die Ärzte, die da waren, haben noch nie eine Geburt gemacht. Und das haben die dann per Telefon, hatten sie die Cottbusser an der Leitung, da wo regelmäßig Geburten stattfinden, und haben dann per Fernleitung diese Geburt durchgezogen. Ne?
Und hat geklappt?
Und es hat geklappt. So, es hat geklappt.
Natürlich. Ey, die arme Frau. Ne? Um Gottes Willen, was für ein Drama.
Es gab dann natürlich auch eine Pressemeldung, deswegen weiß ich das ja überhaupt, weil da alle haben das, alle regionalen Medien haben das irgendwie aufgesucht. Das war echt eine große Nummer. Das war die erste Geburt da seit 25 Jahren, aber diese Mutter war wohl die ruhigste von allen, weil die, das war schon ihr sechstes Kind. Also die kannte sich echt aus mit Geburten und hat das alles wohl relativ straight so über die Bühne gehen lassen. Voll geil, echt.
Der Profi, gibt vielleicht direkt einen Erdendoktortitel dann.
Direkt einen Erdendoktortitel vielleicht. So. Die Menschheit sucht sich ihren Weg. Naja.
Gut, ich bin aber weg, ne?
Jo.
Tschüss.